Ich habe ja gerade eben schon mal so ein bisschen das angerissen, was eigentlich das Problem ist, beziehungsweise was die Sachlage ist. Und wenn ich mir so die ganzen Artikel darüber durchgelesen habe, über die Diskussion, dann ist für mich immer nicht so ganz klar geworden, um was es jetzt eigentlich ganz konkret geht. Denn es gibt ja Rechtsrock-Konzerte, die vielleicht einfach ganz normal als kommerzielle Veranstaltung durchgeführt werden. Es gibt aber auch solche Großveranstaltungen. Dann gibt es so kleinere, ja, ich nenne es mal so Misch-Events, so Liederabende mit Infos und Vorträgen. Und irgendwie geht es dann auch immer noch mal um Polizeieinsätze. Ich finde das alles so ein bisschen verwirrend. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen aufdröseln? Denn Hintergrund ist ja, du hast ja auch eine kleine Anfrage an das Innenministerium gestellt, wie es denn aussieht, wie die Rechtsrockszene hier in Thüringen bestellt ist. Und noch mal aufdröseln, was genau du da eigentlich wissen wolltest und um welche Veranstaltungsform es dir da eigentlich ging.
Ja, es ist auch tatsächlich nicht ganz einfach, insbesondere weil wir uns da bewegen in unterschiedlichen rechtlichen Sphären, nämlich einmal im Versammlungsrecht. Das ist vor allen Dingen immer der Fokus gewesen, wenn wir von den großen Rechtsrockkonzerten ausgegangen sind. Also Thema beispielsweise ist immer als Versammlung angemeldet worden. Auch die anderen großen Sachen, die wir kennen in Thüringen, im Rechtsrockbereich sind als Versammlungen gelaufen. Darum geht es mir aber in diesem Fall überhaupt nicht, sondern mir geht es tatsächlich um welche, die als Veranstaltung stattfinden und anscheinend gar nicht angemeldet worden sind. Und man unterscheidet bei Veranstaltungen zwischen privat und öffentlich. Und da gibt es auch Kriterien, nach denen man sowas unterscheidet. Also privat setzt vor allen Dingen voraus, dass man beispielsweise den Gastgeber kennt oder sogar mit ihm innerlich verbunden ist. Also da gibt es sozusagen klare Regeln. Und öffentlich ist eine Veranstaltung dann, wenn sie sozusagen öffentlich beworben wird, wenn Eintrittsgelder genommen werden und wenn sie eine bestimmte Schwelle an TeilnehmerInnen übersteigt, egal wo es stattfindet. Also auch wenn man zum Beispiel 200 Leute in die eigene Wohnung einlädt über Facebook, dann kann das eine öffentliche Veranstaltung sein. Und darum ging es mir auch in meiner kleinen Anfrage. Die Rechtsrockkonzerte sind nämlich eben nicht nur diese großen Events, sondern es sind auch diese kleinen Veranstaltungen, die vor allen Dingen auch in Nazi-Immobilien stattfinden und die ganz häufig, und das zeigt die kleine Anfrage, zum Beispiel bei den Behörden nicht angezeigt werden, obwohl sie aus meiner Perspektive einen öffentlichen Charakter haben, weil sie beispielsweise öffentlich beworben werden oder weil Eintrittsgelder genommen werden. Und da gelten halt eben andere Regeln als bei einer Geburtstagsparty. Also das ist so der grobe Rahmen. Es ist natürlich ausdifferenziert immer ein bisschen schwieriger. Es gibt noch Mischveranstaltungen, aber ich glaube, um es ungefähr klar zu machen, wir reden hier nicht über die Großevents, sondern wir reden eher über die kleineren Veranstaltungen.
Das kann ich vielleicht einfach schon mal vorwegnehmen. Ich habe gestern auch mit Felix Steiner von MOBIT gesprochen und wir haben da auch über die Rolle dieser kleinen Veranstaltungen gesprochen, die ja nicht minder wichtig sind für die Szene, wenn es eben darum geht, sich zu vernetzen, zusammenzukommen. Klar, ne? Also wenn man halt irgendwie mit 100 Leuten sich trifft oder wenn es auch nur 50 Leute sind und das in regelmäßigen Abständen, dann hat es auch eine Bedeutung für die Szene. In welchen Dimensionen befinden wir uns denn da? Wie viele solcher Veranstaltungen gab es denn da in den letzten Jahren, beziehungsweise wie viele solcher Veranstaltungen sind in dem Innenministerium bekannt und vor allen Dingen, ist denn da so das Verhältnis zwischen vermeintlich privat und eigentlich doch eher vielleicht öffentlich oder so?
Ja, also in dieser kleinen Anfrage, die richtet sich von 2017 bis 2020, da sind es jetzt 53, die in diese Kategorie, die ich abgefragt habe, reinfallen, also nicht Versammlung, sondern Veranstaltung. Ich würde sagen, wenn man sich Chroniken anschaut, beispielsweise sind es garantiert deutlich mehr und wenn man die noch als Versammlung angemeldet worden dazu nimmt, dann hat man da auch eine deutlich größere Dimension. Wir reden da nicht von wenigen Veranstaltungen und man muss ja auch noch überlegen, letztes Jahr war auch noch Corona, ne? Also trotz dieser Tatsache, dass Corona war, sind es so viele Veranstaltungen auf die letzten 3 Jahre gerechnet. Und ich würde sagen, dass diese Veranstaltungen natürlich vor allen Dingen auch den Charakter haben, die Szene zusammenzuhalten. Man muss dazu sagen, dadurch, dass sie auch in den Immobilien der Neonazis stattfinden, haben sie auch eine Bedeutung, zum Beispiel, wenn es darum geht, indizierte Lieder zu spielen, ne? Also Musik zu spielen, die man vielleicht auf einer Bühne im Thema nicht hätte spielen dürfen, und solche Geschichten. Und das halt, finde ich, umso wichtiger, nochmal hinzuschauen, weil da natürlich auch massive Radikalisierungen stattfinden, weil dort zu Gewalt aufgerufen wird in solchen Räumen, und das eben kein Pappenspiel ist, von dem wir da reden. Und ich halte diese kleinen Events für die Szene für unheimlich wichtig.
Dann hast du das ja eben auch schon mal angedeutet, was so eindeutige Unterscheidungsmerkmale sind zwischen einer öffentlichen und einer privaten Veranstaltung. Also man kennt sich irgendwie untereinander. Sicherlich werden auch keine Eintrittsgelder bei einer privaten Geburtstagsfeier eingenommen und so etwas. Da gibt es ja klassische Kriterien. Die Frage ist ja dann letztlich, wer überprüft denn im Zweifel, ob es sich um eine private oder eine öffentliche Veranstaltung handelt? Und ja, vielleicht erstmal die Frage und dann kommt meine nächste hinterher.
Ja, ich glaube, da haben wir schon das erste Problem, dass wir hier schon wieder so dieses Spiel haben, wer ist eigentlich zuständig. Natürlich sind die Ordnungsbehörden auch vor Ort zuständig, das steht außer Frage, aber eben auch die Polizei und eben auch das Innenministerium als oberste Landesbehörde, die ja auch die Ordnungsbehörden mit der sogenannten Taskforce unterstützen möchte. Also das heißt, also ich glaube tatsächlich, es braucht einen Fokus auf diese Veranstaltung, und man muss halt eben auch im Innenministerium, man muss auch die Landesebene, die Ordnungsbehörden vor Ort beim Umgang damit unterstützen. Und wir hatten ja in Bezug auf Thema und die großen Rechtsrock-Events hatten wir ja große Diskussionen darüber, sind die Ordnungsbehörden in der Lage. Ich meine das jetzt nicht despektierlich, sondern haben die genug Personal, ist das Personal richtig ausgebildet, haben die sozusagen auch den richtigen Fokus darauf, um solche Sachen tatsächlich ordentlich zu prüfen. Und deswegen ist ja auch ein Stück weit diese Taskforce für den Bereich entstanden, nur dass es halt hier nicht um Versammlungslagen geht, sondern um Veranstaltungen, und auch das müssen die Ordnungsbehörden vor Ort dann eben ordentlich prüfen und im Ernstfall tatsächlich auch dafür, dass sowas unterbunden wird.
Und dann würde ich noch quasi daran anschließend direkt nochmal fragen, du hast es auch schon mal angedeutet, es gilt natürlich, andere Handlungsmöglichkeiten beziehungsweise andere Rechte und Pflichten, sage ich mal, ob das jetzt eine private Veranstaltung ist oder ob das eine öffentliche Veranstaltung ist. Ich stelle mir jetzt gerade die Situation vor, wenn man sich in der kleinen Anfrage anschaut, das sind ja einfach gewisse Orte, die da immer wieder auftauchen, sei das Eisenach, sei das Kirchheim. Man lebt da irgendwie in Kirchheim, einem kleinen Ort hier in Thüringen, direkt neben so einer Nazi-Immobilie, und kriegt regelmäßig mit alle 2 Wochen, okay, hier kommen irgendwie Nazis angereist, heißt laute Musik, es wird rumgekrölt, dann rufe ich die Polizei wegen Ruhestörung oder so. Also wie kann ich mir das vorstellen, beziehungsweise welche unterschiedlichen Konsequenzen hat es denn dann letztlich auch, ob das eine private Veranstaltung ist oder halt eine öffentlich angemeldete Veranstaltung?
Naja, also man muss natürlich bei einer öffentlichen Veranstaltung ganz andere rechtliche Bedingungen erfüllen. Also man muss zum Beispiel auch Jugendschutzfragen sicherstellen. Man muss sozusagen auch Sicherheitsfragen, Haftungsfragen klären. Und natürlich ist eine öffentliche Veranstaltung im Ernstfall umsatzsteuerpflichtig. Also da reden wir dann halt auch eben über Finanzen. Und was ich nicht nachvollziehen kann in der kleinen Anfrage, und das ist auch das, was mich stört, nur 2 dieser Veranstaltungen von diesen 53, die dort gelistet sind, haben es überhaupt so weit geschafft, als solche Veranstaltungen eingestuft zu werden, also als öffentliche, anscheinend auch kommerzielle Veranstaltung. Aber solche Veranstaltungen wie beispielsweise die Barhocker-Tour einer Neonazi-Band ist eben als weiterhin private Veranstaltung eingestuft. Und wir können bei einigen dieser Veranstaltungen sehr wohl das Nehmen von Eintrittsgeldern, das öffentliche Bewerben nachweisen, und fallen sie da nicht runter. Und das hat natürlich für einmal für die Leute vor Ort, die da betroffen sind, die sich vielleicht wegen Ruhestörungen beschweren, birgt das natürlich das Gefühl so nach dem Motto, ja, ich beschwere mich, aber es passiert halt nichts und sie dürfen halt weiterhin machen, was sie wollen. Und ich weiß nicht, der Innenminister hatte mal von der Politik der Nadelstiche gesprochen. Und wenn wir aber sozusagen insbesondere bei diesen Veranstaltungen die Neonazis in Thüringen unbehelligt lassen und ihnen alles durchgehen lassen, was ja nicht nur einfach sozusagen von irgendwelchen Rechten gedeckt ist, sondern aus meiner Sicht nutzen sie sozusagen das Recht aus, um da auch tatsächlich durchaus Geld zu verdienen und oder Geld zu sparen, sagen wir es mal so, ja. Übertreten da einfach aus meiner Sicht rechtliche Grenzen und da gilt es tatsächlich genauer hinzuschauen und sie dort eben nicht unbeobachtet zu lassen. Das tun wir aber, wenn wir da schulterzuckend daneben stehen und sagen, naja gut, es waren halt nur 100 Leute und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass das ordentlicher geprüft wird, dass dort tatsächlich genauer hingeschaut wird, weil nur so können wir es ihnen auch ungemütlich machen.
Ich habe es ja auch schon angedeutet, in diversen Artikeln und Veröffentlichungen jetzt der letzten Tage wird Georg Meyer immer damit zitiert, dass er zum einen diese politische Maßnahme, du hast es auch schon gesagt, die Politik der Nadelstiche, als relativ effizient wahrscheinlich betrachtet, denn er schreibt auch das, oder er wird zitiert im MDR zum Beispiel, dass das Geschäftsmodell Rechtsrock in Thüringen nachhaltig mittlerweile schon geschädigt sei. Und er weist aber auch Kritik zurück, wenn es eben dann darum geht, dass da konsequenter vorgegangen werden müsste von Ordnungsbehörden, um eben zum Beispiel zu sagen, ja, hier sind jetzt irgendwie 100 Leute, das heißt hier, ich weiß gar nicht mehr, blablabla, Tour der Band XY. Wie reagierst du da auf diese Zurückweisung der Kritik von Georg Meyer, beziehungsweise auch diese Einschätzung, dass es nachhaltiges geschädigt sei, das Geschäftsmodell Rechtsrock in Thüringen?
Ja, ich würde sagen, das Geschäftsmodell Rechtsrock in Thüringen ist ja mehr als die Konzerte und ich würde sagen, nein, das ist nicht nachhaltig geschädigt. Ich glaube, der größte, also hätten wir letztes Jahr nicht Corona gehabt, und es wäre so gelaufen, wie es gelaufen wäre, hätte man sagen können, okay, da gibt es wahrscheinlich eine Nachhaltigkeit. Man muss aber auch eben sagen, dass alles, was im Bereich Rechtsrock gelaufen ist, also aus der Zivilgesellschaft gegen Rechtsrock-Konzerte, brauchte enormen Druck, um überhaupt an den Punkt zu kommen, wo man jetzt steht. Also zivilgesellschaftliche Engagierte haben sich da enorm reingestemmt. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie viele Abwehrreflexe es gab, als wir gesagt haben, wir müssen uns damit auseinandersetzen und wir müssen da auch viel stärker dagegen halten. Und es hat lange gedauert. Es gibt da Erfolgsmeldungen sicherlich bei den Großevents. Aber nochmal, die Großevents sind das eine. Die sind sicherlich auch wichtig für die Szene, aber ich glaube, das Entscheidendere sind tatsächlich die kleinen Geschichten, die in den Nazi-Immobilien laufen oder in an Nazis verliehene Immobilien, wie man das sehen möchte. Das, glaube ich, muss man viel stärker in den Fokus nehmen, wenn man tatsächlich ernsthaft die Rest der Szene in Thüringen schwächen möchte. Dann reicht es eben nicht, ein oder zwei Großevents zu verhindern, sondern man muss tatsächlich da auch tiefer gehen. Und da geht es aus meiner Sicht auch in die Frage rein, wie verdienen die ihr Geld und das eigentlich alles rechtens. Ich will da nicht davon nicht absprechen, dass wir da ein Stück weitergekommen sind als in den letzten Jahren, aber ich glaube tatsächlich, dass mit einem gezielteren Vorgehen da noch viel mehr möglich wäre.
Stichwort gezielteres Vorgehen, diese Übernahme der Kosten von Polizeieinsätzen ist sicherlich eine Maßnahme, die da ansetzt, und die konsequentere Durchsetzung davon würde sicherlich eben zu dem führen, was du da jetzt gerade forderst. Welche anderen Möglichkeiten und politischen Maßnahmen oder auch Maßnahmen auf behördlicher Seite, also wenn es um Verwaltung geht und Ordnungsbehörden, siehst du denn, um halt eben nachhaltig tatsächlich dieses Geschäftsmodell, diese Vernetzungstreffen, diese Geldeinnahmenquellen der extrem rechten Szene hier in Thüringen wirklich zu schädigen?
Also ich glaube, auf der einen Seite wäre es natürlich schön, wenn sich insbesondere der Bereich der Finanzämter sowas genauer anschaut, weil sich da ja tatsächlich auch die Frage stellt, inwieweit dort Gelder nicht abgeführt werden, die eigentlich abgeführt werden müssten. Das ist das eine, was ich glaube ich, wo man genauer hinschauen müsste. Das ist für uns natürlich immer schwer nachzuvollziehen, weil es das Steuergeheimnis gibt und wir da immer schwer sagen können, passiert da eigentlich was oder nicht. Und das andere ist natürlich die Frage von einem anwesenden Staat. Also will heißen, dass man eben nicht die Nazis einfach gewähren lässt und tatsächlich sich da zurückzieht und sagt, naja gut, die machen das halt in ihren Immobilien, dann stört uns das nicht so sehr, sondern dass man da tatsächlich Präsenz zeigt, das stört die. Und sie wollen ja ungestörte Räume, um durchaus auch eben über die Grenzen hinaus Gewaltaufrufe zu machen, in die Titellieder zu spielen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und ich glaube, da geht es darum, sie tatsächlich zu stören. Das ist die Frage des anwesenden Staates und dann halt eben auch konsequent zu sein. Wir sehen ja in ganz vielen Bereichen, gerade wenn wir nicht konsequent auch als staatliche Institution, als Polizei, als Justiz gegen Neonazis vorgehen, dann lachen die sich ins Fäustchen. Und das ist genau das, was ich möchte, dass viele, also Polizei und Justiz übernehmen. Die Zivilgesellschaft drängt da schon seit Jahren drauf. Die Zivilgesellschaft engagiert sich, die Kirchheimerinnen beispielsweise, haben viele Jahre fast jedes Wochenende vor dieser Immobilie demonstriert. Und ich glaube tatsächlich, dass an vielen Stellen auch staatliche Institutionen jetzt mal in der Pflicht werden, da tatsächlich den Druck auch gemeinsam mit aufzubauen.